Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Über 1200 Menschen in einer Community, darunter auch berühmte Persönlichkeiten. Was haben sie alle gemeinsam? Sie vertrauen auf zwei Männer, die vor wenigen Jahren noch ein ganz anderes Leben geführt haben, die Karriere gemacht haben in großen Konzernen, im Bankwesen. Dann kamen Schicksalsschläge dazu und dann haben sie gemeinsam das Biohacking-Netzwerk gegründet. Heute sind sie sowas wie das sichtbarste Biohacking-Duo im deutschsprachigen Raum. Richard Stautner und Clemens Gugel, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf und ihr bei uns im Podcast zu Gast seid. Wir sind sogar mitten in deinem Wohnraum, lieber Richard. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen in meiner Wohnung. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Also.
Ja, ich möchte nämlich heute von euch gern herausfinden, was sind so 7 eurer spannendsten Biohacks? Wahrscheinlich sind es 700, die ihr kennt und vielleicht auch umsetzt. Und du hast mir schon verraten, Richard, einige davon sind ja auch bei dir hier in deiner Wohnung zugegen, weil du das einfach in deinem Alltag jeden Tag machst.
Genau,
ja. Ein bisschen habe ich Angst, weil am Balkon steht ein Eisbad und ihr habt mir schon gedroht, dass ich da eventuell am Ende lande. Schauen wir mal, wie wichtig das Eisbaden ist. Aber jetzt wollen wir euch zuerst mal ein bisschen kennenlernen. Und dazu habe ich ein paar kurze Word-Rap-Fragen.
Der Health-Check.
Wer von euch hat besser geschlafen? Weil ich bin mir sicher, ihr trackt das beide, oder?
Ja.
Der Ring und du, Richard?
Ich habe 3 Jahre lang ein Whoop-Band getragen, habe es aber vor 2 Monaten abgemeldet. Einfach, weil ich das empfehle ich auch so, dass man, wenn man dann einmal den Schlaf optimiert hat und gefestigt hat, dann kann man mit dem Tracken aufhören, weil das sonst auch irgendwie ein bisschen nervös machen könnte. Überoptimierung quasi.
Das heißt, du kannst nur nach Gefühl sagen, wie du geschlafen hast diese Nacht? Gut?
Genau. Ja, letzte Nacht super. Also ich glaube aber, dass insgesamt bist du der bessere Schläfer von uns, oder?
Ich glaube schon, ja. Also bei mir war gestern Nacht super. Also der Ring hat auch super Werte angezeigt. Ich habe zwar, glaube ich, nur 7 Stunden geschlafen, davon war, glaube ich, ca. 60% Tiefschlaf und REM-Schlaf. Und ja, ich habe auch immer spezielle Schlafroutinen, da können wir auch dann später drauf eingehen und lege sehr viel Wert auf den Schlaf auch. Ja.
Und ist es manchmal so, dass die Analyse des Rings was anderes sagt als dein Gefühl oder ist das schon meistens ident?
Es passt schon meistens ziemlich gut zusammen, ja. Also ja, es matcht sich sehr gut, sage ich einmal, und es fühlt sich auch immer so an, dass es passt. Ja.
Okay.
Der Clemens kennt mich als starker Kritiker und bei allen Dingen, über die wir sprechen, oder? Ich bin der immer sagt, aber. Und auch hier sage ich aber, also diese technischen Geräte sind alle zu 70% in etwa valide. Das ist egal jetzt, ob ein Ring oder ein Handband oder eine Uhr, gibt es ja auch von vielen Brands, die Uhren, die Schlaf- und HRV tracken. Und die haben eine Validität von in etwa 70%. Das ist nicht schlecht. Aber auch mir ist es oft passiert, dass ich dann gesehen habe, ich habe diese Nacht als gut empfunden und das Gerät sagt, naja, so gut war es nicht. Und auch umgekehrt. Irgendwie fühle ich mich nicht so gut und die Uhr sagt, hey, sieht gut aus, let's go, du kannst richtig Gas geben heute. Mhm. Aber insgesamt betrachtet kommt es ganz gut hin, ja.
Eure Morgenroutine.
Ja, sozusagen starte ich. Meine Morgenroutine ist, dass ich aufstehe, dann gleich einmal 2 Gläser Wasser trinke, dass ich einfach wieder Flüssigkeit bekomme, weil man schwitzt ja auch ein bisschen in der Nacht immer. Dann schaue ich, dass ich immer Licht bekomme. Ich wohne in Graz und in Wien. In Graz oder in Dahl kann ich immer rausgehen auf den Balkon und kann quasi auf den Acker rausschauen, in die Natur schauen und Sonnenlicht direkt ins Auge bekommen. In Wien habe ich das jetzt nicht, da setze ich mir so eine Lichtbrille auf, schaue, dass ich immer quasi Licht in die Augen bekomme, dass ich das Signal bekomme, der Körper das Signal bekommt, jetzt ist Tag, jetzt geht's los. Also 2 Gläser Wasser, dann Licht, dann mache ich immer Dehnungsübungen, Yoga-Übungen, ein bisschen für die Beweglichkeit, weil ich gemerkt habe, mir tut das echt gut auch, ja. Dann, ich habe so 8 bis 10 Punkte, aber mache das jetzt nicht extrem starr, sondern wenn es einmal nicht ausgeht, lasse ich auch 2, 3 weg, ja. Dazu gehört dann auch noch die kalte Dusche, die mache ich immer, wenn ich dann eben in Tal bin, da haben wir im Winter noch ein Eisfass, da gehe ich dann Eisbaden, was auch super cool ist, da ist man gleich munter, hat gleich einen super positiven Dopaminkick, fühlt sich gleich richtig gut und probiere auch immer, was mir wichtig ist, mit Dankbarkeit in den Tag zu starten, dass ich mir gleich 3-4 Sachen vor Augen führe, für die ich dankbar bin. Es ist auch oft dann in Dahl zum Beispiel, wenn ich in die Natur schaue, bin ich einfach extrem dankbar, dass die Natur um mich herum ist, auch für meine Gesundheit, für alltägliche Sachen, und probiere wirklich positiv in den Tag zu starten und mir immer 3-4 Dinge vor Augen zu führen, für die ich dankbar bin. Und das tut mir echt gut und man startet da auch gleich viel besser rein. Und so meine Kernelemente, würde ich sagen, sind dann wirklich eben Wasser trinken, meine Supplemente auch zu nehmen, Licht zu bekommen, meine Dehnungs- und Yoga-Übungen und eben die Dankbarkeit und wie gesagt zusätzlich noch eben Kälte, auch ein bisschen dann visualisieren, meine Ziele vorstellen. Ja, aber so.
Und dann ist es 10 Uhr am Vormittag oder wie lange dauert?
Ungefähr, na, ich mache das schon kurz. Ich mache auch so ein bisschen Atemübungen, Meditationsübungen, aber halt das alles schon kurz. Es klingt nur aufwendiger, für mich ist das schon so automatisch wie Zähne putzen, sodass ich jetzt meine 2 Gläser Wasser trinke, mich am Boden setze, meine Übungen mache. Das ist schon so normal wie Zähne putzen, das habe ich mir schon so eintrainiert. Und ja, es hat am Anfang, ich habe Phasen gehabt, da hat es wirklich so 2 Stunden gedauert, weil es ein bisschen dann eskaliert ist. Das kann auch immer passieren, aber ich probiere es jetzt so wirklich bewusst einfach zu halten, dass es gut in den Alltag reinpasst und dass es mir gut tut. Und das ist auch so, was viele vielleicht so machen, die da eintauchen in Morgenroutine, Abendroutine, dass sie überoptimieren oder dass sie von berühmten Leuten wie Huberman oder Richard Staudner irgendwelche Routinen übernehmen und dann schon, das muss ich unbedingt machen, das brauche ich unbedingt, aber der Person selber tut es gar nicht gut. Ja? Also man muss nicht unbedingt Sachen von anderen kopieren, nur weil es irgendwelche berühmten Persönlichkeiten machen, sondern wirklich schauen, was tut mir selber gut. Und das habe ich auch lernen dürfen und auch wirklich, habe jetzt meine Routine, die nicht 2 Stunden dauert, aber die mir echt gut tut, ja.
Und Richard, hat er die Routine von dir kopiert oder wie schaut deine aus?
Wir ergänzen uns natürlich sehr. Ich meine, jetzt bin ich in dem Business schon recht lange oder in diesem Optimierungsleben, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich habe schon relativ früh begonnen mit dem Thema Ernährung und Sport. Das ist jetzt schon doch bald 30 Jahre her, kann man sagen. Und als ich das erste Mal in einem Fitnessstudio war oder das erste Mal mich mit Omega-3 beschäftigt habe oder mit Ernährung insgesamt. Das heißt, ich mache das schon ziemlich lange und somit kommt viel Erfahrung dazu, aber man kann immer was dazu lernen. Das heißt, junge Leute, die neu reinkommen in dieses Thema Biohacking, nehmen dann viele neue inspirierende Sachen mit. Man sieht aber trotzdem am Ende des Tages, dass es immer eigentlich so 80% dieselben Sachen sind. Es ist meistens deckungsgleich. Das heißt, wenn es um die Morgenroutine geht, in Wirklichkeit, du brauchst in der Früh Luft und Licht, du brauchst ein bisschen Bewegung und dann so bald wie möglich Nährstoffe. Und wenn man das ein bisschen beherzigt, diese Grundinformation, dann kann man sich daraus was basteln. Und beginnen tut man immer kurz. Also ich bin bei all diesen Sachen, jetzt zum Beispiel meditieren oder draußen am Balkon sein und Licht konsumieren, so bei 11 Minuten. Oder Bewegungsroutine dauert auch 11 Minuten. Das ist schon sehr lange. Wenn man Stress hat in der Früh, könnte es zu viel sein. Dann mach einfach nur 3 Minuten. Ist voll okay.
Das heißt, ihr seid beide Frühstücker, oder? Weil du gleich gesagt hast, Nährstoffe zuführen.
Ja, ich habe 10 Jahre nicht gefrühstückt. Das von 2013 bis 2023 habe ich nicht gefrühstückt, weil ich auch halt einfach der Modeerscheinung Intervallfasten zum Opfer gefallen bin. Klingt jetzt sehr negativ. Intervallfasten macht schon irgendwo Sinn. Aber ich glaube, dass jedes Fastenkonzept zur Persönlichkeit passen muss, zum Gender passen muss vor allem. Und auch zur aktuellen Gesundheitssituation. Das heißt, hat jemand zum Beispiel Prädiabetes oder Insulinresistenz, einen gestörten Zuckerstoffwechsel, dann sieht diese Situation ganz anders aus. Da ist Frühstück sogar sehr sinnvoll, um den Kreislauf in Schwung zu bekommen und auch den zirkadianen Rhythmus wieder zu takten. Das heißt, diese biologische innere 24-Stunden-Uhr, die ist bei Menschen mit einer Stoffwechselstörung oft verschoben. Das sind Leute, die dann länger schlafen, länger aufbleiben, später essen und das muss man reparieren.
Was frühstückst du normalerweise?
Ich habe 2 Möglichkeiten für mich. Das heißt, das eine ist so klassisches Frühstück mit Eiern, Buchweizenbrot, das wir selber machen und Gemüsesticks und solche Sachen dazu. Und das andere ist, da habe ich tatsächlich erst vor 1-2 Jahren begonnen, ich war nie der Porridge-Typ, aber so ein warmes Porridge mit Buchweizenflocken und auch mit Eier hinein, und Chiasamen und Flohsamenschalen, das ist für den Darm, für die Verdauung halt wirklich Medizin. Weil wir in Österreich essen wir so rund 15 bis 20 Gramm Ballaststoffe und wir sehen das Ergebnis beim Darmkrebsrisiko zum Beispiel. Und wir bräuchten eigentlich so 35 bis 40 Gramm am Tag. Das kann man halt mit Flohsamenschalen, Chiasamen und so weiter, ja, sich in der Früh schon die Bilanz hier positiv beeinflussen.
Clemens, was kommt bei dir auf den Frühstückstisch?
Sehr oft auch Eier oder Eierspeis, Omelette, alles, was mit Eier zu tun hat, finde ich super in der Früh und schmeckt mir auch sehr gut. Da mache ich wirklich sehr viele verschiedene Variationen Und das tut mir auch gut, wenn ich so starte. Ich mache aber auch immer wieder Intervallfasten. Also ich sage, ich frühstücke erst ab 10 oder 11 Uhr. Ich probiere generell am Abend ab 18 Uhr oder allerspätestens ab 20 Uhr nichts mehr zu essen, weil es dann auch für den Schlaf super ist. Und da komme ich schon ins Intervallfasten dann rein auch. Und je nachdem, ob ich dann in der Früh gleich Sport mache und welchen Sport ich mache, frühstücke ich dann früher oder später. Und wie gesagt, das eben sehr gern Eier oder auch immer wieder mal, dass ich sage, ich mache mir zum Beispiel ein Skyr mit eben Hanfsamen, Nüssen und verschiedene Samen und Kerne, die ich da reingebe. Und ja, schau, dass ich immer viel Proteine dabei habe. Das ist mir wichtig, weil auch dann gute Fette. Und Kohlenhydrate sind bei mir jetzt für mich selber sehr reduziert. Und das passt für mich auch sehr gut.
Was ist denn der letzte Wert, den ihr gemessen habt?
Also Labordiagnostik ist ein Steckenpferd von mir. Das heißt, ich bin ein bisschen ein Biochemie-Freak oder Nerd oder wie auch immer man es nennen möchte. Das heißt, ich mache schon regelmäßig Labordiagnostik bei mir, um zu schauen, wie sich Werte entwickeln. Testosteron, Zuckerstoffwechsel, Insulin, eines der wichtigsten Hormone in unserem Körper. Was bei vielen Menschen, die schon Vorerkrankungen haben, schief steht. Das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Solche Dinge messe ich regelmäßig. Das macht mir einfach auch Spaß, die Entwicklung zu sehen. Was passiert, wenn ich Frühstück wieder reinbringe? Was passiert, wenn ich mit den Kohlenhydraten spiele, mit der Mahlzeitenfrequenz? Mit einem Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel. Was passiert mit dem Cholesterinspiegel? Also das macht mir am meisten Spaß.
Das heißt, in welchem Intervall schaust du dir das an?
Naja, es sind zwei Sachen. Das eine ist, ich würde der Menschheit empfehlen oder unseren Mitmenschen empfehlen, alle 6 bis 12 Monate so eine Labordiagnostik zu machen. Wir haben ja auch die gesunden Untersuchungen in Österreich zum Beispiel und wir schneiden ja international extrem schlecht ab, was die Ergebnisse betrifft. Das heißt, wir sehen jetzt auch zum Beispiel der aktuelle Public Health Index von 2025. Österreich ist Schlusslicht mit Deutschland gemeinsam, was die Prävention in Europa betrifft, wirklich Schlusslicht. Der einzige Wert, wo wir gewinnen, ist die Ausgabe pro Kopf. Das heißt, wir geben sehr viel Geld aus und bekommen sehr wenig zurück dafür. Und deswegen brauche ich zuerst mal eine Diagnostik, ich brauche zuerst einmal eine Information, was ist denn in mir drinnen? Das ist jetzt egal, ob es akut ist im Labor oder dass ich sage zum Beispiel, wie schaut es denn so generell aus mit meiner DNA, mit meiner Genetik? Kann man heutzutage auch relativ leicht auslesen, das Ganze. Aber so ein Blutbild einmal im Jahr, um zu sehen, dass ich eher auf einer gesunden Spur bin, macht schon Sinn. Das normale Blutbild der Gesunduntersuchung ist ein bisschen zu klein. Also ich wünsche mir da immer ein bisschen mehr von meinen Partnern, mit denen ich da arbeite, mit den Ärzten. Und das bekommt man dann auch, weil das dann doch valide Werte sind für Cholesterin, für Zuckerstoffwechsel, die jetzt im normalen Kassenbild nicht drinnen sind. Aber einmal im Jahr wird reichen.
Mhm. Clemens, was war dein letzter Wert?
Bei mir war es ja, weil ich den Ring hier habe, wird es ja dauernd gemessen und ich habe es mir heute auch wieder in der Früh genauer angeschaut, eben auch meine Schlafwerte, aber auch V2 Max, mein Ruhepuls und auch meine Herzratenvariabilität, die habe ich da quasi mit dem Ring gemessen und eben heute früh länger angeschaut, auch die Trends dazu angeschaut und eben nach unserem Interview bin ich auch bei einer Vorsorgeuntersuchung wieder und lasse dann gleich auch wieder einige Parameter messen. Also das mache ich dann in ein paar Stunden.
Muss ich das nächste Mal fragen.
Ja, gerne.
Gibt es einen Biohack, an dem ihr gescheitert seid?
Bei mir war es das regelmäßige lange Meditieren. Da kämpfe ich jetzt noch ein bisschen damit, weil ich sehr viele Gedanken im Kopf habe. Das aber auch eigentlich super wichtig ist zum Stress reduzieren, zum Runterkommen und auch zum Fokussieren. Und da habe ich probiert, mit allen möglichen Apps irgendwie zu meditieren. Habe es dann immer geschafft für einen gewissen Zeitraum, dann wieder nicht, aber das wirklich langfristig als Routine umzusetzen, habe ich noch nicht geschafft, aber ich habe es vor, auch für nächstes Jahr als eins meiner Fokusthemen, dass ich das langfristig integrieren kann. Ja.
Mhm. Bei dir, Richard?
Ich möchte gleich den Stress rausnehmen bei allen Leuten, die hier zuhören und zuschauen. Wir scheitern beide regelmäßig an Biohacks und bei anderen Dingen im Leben, auch im Business, an Projekten und so weiter. Und das ist voll okay so, weil es ist halt Try and Error. Das heißt, wir müssen herausfinden, wo unsere Grenzen sind, wo unsere Probleme sind, wo der Mind, wo der Verstand auch mal Nein dazu sagt, wo wir vielleicht mit etwas dann gar nicht, dass wir uns das Ziel gesetzt haben, dann am Weg gar nicht zurechtkommen und dann irgendwie den Spaß dran verlieren oder sehen, dass das eigentlich gar nicht zu uns passt. Und Wege entstehen im Gehen. Das heißt, wenn ich unterwegs bin und ich merke, der Biohack ist nichts für mich, dann drehe ich ihn halt ab. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel Ausdauersport ist etwas, das ich versuche seit 2 Jahren in meinem Leben zu verankern. Denn ich habe laut meinem Gentest ein erhöhtes Alzheimer-Risiko. Und da ist Ausdauersport halt einfach ganz, ganz wichtig. Deswegen steht hier hinten noch ein Rennrad. Und jetzt ist es aber so, dass ich das gemacht habe, aber nicht ausreichend oft. Und deswegen habe ich mir jetzt zum Beispiel als Ziel gesetzt für November 2025, für 2026 als Ziel, einen Marathon zu laufen in Athen. Habe seit 2 Wochen einen Laufcoach und wir sind zu dritt. Da sind wir beim Thema Community. Da funktioniert es viel besser. Rechenschaftspartner untereinander mit dem Coach, mit dem Trainingspartner. Und wir gehen einmal die Woche Techniktraining machen. Und sonst habe ich meinen Trainingsplan, den ich absolvieren muss. Das ist der Trainer fragt dann auch, hast du deine Laufeinheiten gemacht? Hast du deine Übungen gemacht? Und so komme ich zu meiner Ausdauer, weil so funktioniert mein Mind. Er ist sehr projektorientiert. Da hat jeder seinen eigenen Zugang.
Und dazu vielleicht auch die Ergänzung, weil du gemeint hast, gemeinsam geht es leichter. Das ist auch bei unserer Community, beim Biohacking-Netzwerk, einer der Schlüsselfaktoren. Da machen wir auch immer wieder Gesundheits-Challenges, wo wir über 1 Monat oder auch manchmal über 2 Wochen, aber meistens immer über 1 Monat, gemeinsam gesunde Routinen umzusetzen, probieren und immer Rechenschaftspartner zusammenlosen, weil dann merken wir, da ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass man das umsetzt, dass man in der gesunden Routine dranbleibt. Und das funktioniert so, dass wir immer Anfang des Monats ausschreiben, ja, wir machen die neue Challenge für November, Dezember, Jänner. Was ist so deine größte Herausforderung, welche gesunde Routine willst du umsetzen? Und dann kommen Infos wie jeden Tag 10.000 Schritte, jeden Tag Eisbahn oder jeden Tag regelmäßig meditieren, früh ins Bett gehen. Dann sammeln wir das alles los in ähnliche Rechenschaftspaare zusammen und sagen, ja, ihr motiviert euch jetzt jeden Tag und postet jeden Tag, wenn ihr das erreicht habt, in die Community und wir machen da so eine positive Energie gemeinsam, pushen uns gemeinsam und schauen, dass wir das 1 Monat durchziehen. Und da sind so viele gesunde Routinen entstanden und das kann ich jedem empfehlen. Sucht euch gleichgesinnte Rechenschaftsbuddies, mit denen ihr gemeinsam eure Routinen umsetzen könnt. Wie beim Richard zum Beispiel, das mit dem Laufen, dass er wieder mehr ins Laufen reinkommt. Wenn er das mit 2 guten Freunden macht, die sich gegenseitig motivieren, geht es viel, viel leichter, weil wenn einer mal schlecht drauf ist, motivieren die anderen. Oder man hat ein bisschen Angst, dass man die anderen im Stich lässt und macht es dann teilweise den anderen zuliebe, dass man sagt, ja, ich gehe jetzt mitlaufen oder ich setze die Routine jetzt um, habe aber gar keine Lust, aber mach's den anderen zuliebe. Und das ist wirklich ein ganz starker Faktor und da setzen wir auch sehr drauf in unserer Community, gemeinsam gesunde Routinen zu etablieren.
Ne? Wir haben das ja auch gesehen bei der Pandemie, leider, wenn ich das Thema erwähnen muss, aber Einsamkeit und Rückzug ist ein großes Problem für unsere Psyche. Das heißt, wir haben unglaubliche Explosion bei allen Krankheitsproblematiken rund um die mentale Gesundheit nach den letzten 5 Jahren, auch bei der Jugend. Das heißt, auch hier sind die Zahlen explodiert. Das heißt, wir sollten uns alle animieren, Dinge wieder gemeinsam zu machen. Wir sehen das ja am Beispiel Italien, Griechenland und so weiter, wo die Leute auch länger leben oder wo es mehr Hundertjährige gibt in diesen sogenannten Blue Zones. Die leben alle immer gemeinsam in einem Haus mit den Großeltern, mit den Enkeln. Die machen alles gemeinsam. Das ist in Österreich ist das ein bisschen zurückgegangen. Man vereinsamt ein wenig und im höheren Alter insbesondere. Das heißt, wenn man eine Ausgangssperre verhängt und dann darf man die Großmutter nicht mehr besuchen und sie ist den ganzen Tag alleine, wir wissen, was das mit der Psyche macht. Das ist eine absolute Katastrophe.
Jetzt habt ihr da die Kraft der Community angesprochen, aber es gibt natürlich auch Menschen in eurem wahrscheinlich Freundeskreis, Bekanntenkreis, die nicht Teil der Community sind. Gibt es da irgendeinen Biohack, bei dem die dann die Augen verdrehen?
Tagtäglich.
Ja, schon. Also es gibt so spannende Sachen, sage ich einmal, die jetzt nicht so in der Gesellschaft anerkannt sind, obwohl sie eigentlich sinnvoll sind. Als Beispiel fällt mir jetzt ein, wenn ich schlafe, dass ich mir zum Beispiel den Mund zuklebe mit einem kleinen Pflaster oder mit einem Mundklebeband. Das kommt dann schon ganz, ganz komisch. Es macht aber Sinn, weil ich will mehr durch die Nase atmen, nicht schnarchen. Das hat noch weitere Auswirkungen, zum Beispiel so den Mund zukleben oder wenn man dann vielleicht mein Handy habe ich sehr oft auf Grau-Modus oder Schwarz-Weiß-Modus, dass ich nicht so abgelenkt bin vom Handy, von diesen ganzen Signalfarben, die Instagram, Facebook und Co. haben. Und so kann ich mit meinem Handy viel, viel besser umgehen, wenn ich es wirklich brauche, quasi die Farben einschalte. Und das sind so ein paar Hacks oder auch am Handy habe ich aktiviert, da habe ich bestimmte App-Blocker. Wenn ich jetzt Social Media öffnen will, muss ich 30 Sekunden oder 50 Sekunden, das verlängert sich immer, warten, selber ein bisschen durchatmen und so werden diese Impulse unterdrückt, dass ich schnell zum Handy greife, nachschaue und schon auf Social Media bin, sondern eben ich muss warten und dieser Impuls wird sozusagen blockiert. Das ist so für ja, andere Personen ein bisschen gewöhnungsbedürftig oder auch wenn sie mein Handy sehen, denken sie, ist es jetzt alles schwarz-weiß oder wenn ich ein Foto mache, ist das schwarz-weiß, kennen sie sich nicht aus.
Man merkt es mittlerweile. Die Leute gewöhnen sich daran, wie wir leben, wie wir ticken, wenn wir essen gehen, dass wir ganz anders auf die Speisekarte schauen als jetzt der normale Mensch, sage ich jetzt mal. Und ich bin auch schon mal am Grünen See in der Steiermark spazieren oder wandern gewesen mit einem sehr guten Freund von mir und habe eine 25-Kilo-Hantel im Rucksack gehabt. Das hat er dann erst am Ende gesehen, wie wir angekommen sind, nach 7 Stunden Wandern. Und das hat er auch gesagt, Richard, irgendwann, jeder übertreibt es irgendwann und du hast es definitiv heute. Aber es sind auch solche Sachen, dass ich sage, bei uns kommt aus den Wasserleitungen Brauchwasser, das gute Hochquellwasser aus Niederösterreich. Und ich lasse das filtern. Das heißt, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Biohack, dass wir die Dinge, die wir täglich konsumieren in großen Mengen, Wasser, Luft und natürlich Nahrung, dass wir die auch so aufbereiten, dass sie uns nicht schaden. Das heißt, eine Wasserfilteranlage ist für mich etwas ganz Normales. Wenn ich Besuch bekomme und die Leute sagen, wieso hast du in der Küche nebeneinander 2 Wasserhähne? Genau, ja. Dann sage ich, du, das eine ist Brauchwasser, damit kannst du die Hände waschen und das andere ist gefiltert, das trinken wir, so wie gerade eben jetzt.
Es schmeckt auch gut.
Ja. Man merkt den Unterschied auch, es schmeckt viel leichter, als wenn es aus der normalen Leitung kommt.
Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, vielleicht wir sind jetzt nicht extrem, ja, sondern wir setzen nur viele kleine, gesunde Routinen um. Ja? Das klingt dann immer so überwältigend für viele Leute, teilweise ist es aber gar nicht, weil es sind viele ganz kleine, gesunde Routinen, wie gesagt, wie das Zähneputzen oder wie andere, wenn zum Beispiel die Nachspeise essen, die Schokolade essen, nach dem Essen, machen wir das nicht. Und ich esse dann immer gerne einen Apfel oder Heidelbeeren, Himbeeren. Das sind so Kleinigkeiten, die wir einfach anders machen. Es ist jetzt nicht schwer für jeden, das kann jeder nachmachen, ja, weil es sind wirklich ganz viele Kleinigkeiten. Und einfach nicht jetzt 3 Stationen mit der Straßenbahn zu fahren, sondern vielleicht die 10 Minuten zu Fuß zu gehen. Oder was ich mir immer angewöhnt habe, ich gehe zu 99% immer die Treppe und fahre nie mit dem Lift oder nehme nie die Rolltreppe, sondern gehe die Treppe auch in der U-Bahn. Also es sind so ganz viele Kleinigkeiten, die langfristig extrem viel ausmachen, die wirklich jeder ganz einfach nachmachen kann.
Ja. Und das Wichtigste, der wichtigste Biohack ist nicht andere belehren, weil die Psyche funktioniert so nicht. Das heißt, ich habe vor 10 Jahren aufgehört, andere Menschen darauf hinzuweisen, was sie vielleicht aus meiner Sicht gerade falsch machen beim Abendessen oder beim Sport, irgendwo im Alltag. Die Sache ist die, du wurdest nicht gefragt. Also behalte diese Information für dich. Und wenn du gefragt wirst, dann kannst du eine profunde Antwort geben und jemandem helfen. Und das ist eine Grundlage meiner Existenz. Und ich möchte vorleben, wie man gesünder älter wird, wie man viele Gesundheitsjahre ansammelt. Und die Menschen, die darin einen Sinn sehen, werden folgen. Das ist ein anderer Zugang, aber der funktioniert viel besser und ich habe auch viel weniger Stress im Alltag.
Eigentlich sind wir noch beim Wordrap mit ganz kurzen Antworten.
Oh je, meine.
Wir sind schon tief eingetaucht, aber eine letzte Frage und dann steigen wir ins eigentliche Interview ein. Sauna oder Eisbad, wenn ihr wählen müsstet? Du hast beides hier.
Stimmt, ja. Naja, also Sauna oder Eisbad, die Frage gibt sich gar nicht. Das ist beides, würde ich mal sagen, gleich gut. Das Eisbad hat jetzt in den letzten Jahren durch Wim Hof und durch Josef Köberl und durch viele andere Menschen einen richtigen Hype gehabt. Das heißt, Eisbad ist in aller Munde und die, die es machen, sind cool und die ein bisschen verrückt, aber es bringt ja so viel. Absolut. Auf meiner Terrasse steht ein Eisbad. Aber noch wichtiger, finde ich, ist die Hitze. Das ist, die Hitze hat ein bisschen verloren in diesem Rennen, kann man sagen. Weil Hitze und Saunieren, das ist irgendwie sowas, was die Großeltern gemacht haben oder was man in Finnland und Russland macht. Wir haben so eine Saunakultur ja gar nicht. Aber die Studienlage ist sehr stark, was Saunieren betrifft. Und insbesondere, wenn es um die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems geht und des Gehirns, das heißt die Reduktion von Demenz- und Alzheimer-Risiko, bin ich mit Saunieren viel besser dran. Weil ich steigere dadurch natürlich die Sauerstoffproduktion für das Gehirn und ich pflege auch meine Gefäße und so weiter. Man sieht in einer Studie, dass regelmäßige Hitzeanwendung das Alzheimer-Risiko um 60% senken kann. Also wenn das nicht stark ist. Deswegen bin ich in den letzten 2-3 Jahren wieder zum totalen Sauna-Fan geworden und deswegen steht im Schlafzimmer eine Sauna.
Also das heißt, wenn ich jetzt wählen müsste, Schlafzimmer oder Balkon, ich kann jetzt nicht in dein Schlafzimmer gehen, aber ich würde mich fürs Schlafzimmer entscheiden. Wie ist es bei dir, Clemens?
Bei mir in der Früh bin ich Fan von Kälte und vom Eisbad und am Abend von Sauna und Hitze. Ich mag beides extrem, gehe sehr, sehr gerne in die Sauna und mache auch gerne Kälteanwendungen, wie eben kalte Dusche und Eisbaden. Wie gesagt, Kälte in der Früh, Hitze am Abend ist so für mich, tut mir gut.
Ist eigentlich bei mir genauso, ja.
Bevor wir jetzt auf die, vielleicht wären es 7, vielleicht wären es mehr oder weniger Hacks eingehen, würde ich gerne mal fragen, Wie seid ihr eigentlich, also wann habt ihr diese Erkenntnis gemacht in eurem Leben, dass man da mit ganz vielen Tricks an seiner Gesundheit schrauben kann, am gesunden Lebensstil? Gab es da so einen Moment oder war das ein längerer Prozess, wo sich diese Erkenntnis entwickelt hat?
Ja, es waren schon viele kleine Momente, aber auch ein sehr einschneidendes Erlebnis bei mir. Ich sage mal, seit 7, 8 Jahren beschäftige ich mich sehr, sehr viel mit Gesundheit, immer mehr mit Schlaf, mit Ernährung, mit Sport, mache fast jeden Tag Sport und lebe eben sehr, sehr gesund, weil ich einfach gemerkt habe, wie gut mir das tut, wie viel mehr Energie ich habe. Ich bin viel, viel weniger krank und ich fühle mich einfach viel wohler. Und es war einfach so eine Spirale nach oben. Umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr habe ich erkannt, wie sinnvoll es ist, ja, dass man einfach sich mehr bewegt, auf die Ernährung schaut, auf den Schlaf schaut. Und ja, dadurch, dass ich gemerkt habe, es tut mir immer besser, habe ich mich immer mehr beschäftigt, immer mehr umgesetzt. Ich habe dann auch so erkannt, dass eigentlich gesunde Gewohnheiten, gesunde Routinen, also Dinge, die man jeden Tag automatisch macht, wie eben die Treppe zu nehmen statt den Lift oder die Süßigkeiten wegzulassen, vielleicht einen Apfel zu essen, diese Kleinigkeiten, das Entscheidende sind, und mir ganz viel gesunde Routinen angewöhnt. Ich habe auch selber ein bisschen mit Asthma und Allergien immer Probleme gehabt, bei den Allergien immer eben sehr, sehr rote Augen bekommen. Das habe ich super in den Griff bekommen. Ich muss gar keine Medikamente mehr nehmen, habe sonst immer wirklich ganz starke Augentropfen mit eben Cortisol oder so nehmen müssen. Allergie-Augentropfen, Allergietabletten war immer mein Begleiter die letzten 15, 20 Jahre. Auch im Urlaub immer so das größte Thema, dass ich meine starken Augentropfen mit habe, meine Allergietabletten mit habe. Das habe ich alles in den Griff bekommen und bin quasi allergiefrei, was super angenehm ist, also super Lebensqualität. Und ja, bei mir noch ein extrem einschneidendes Erlebnis, das mein Lebensjahr verändert und geprägt hat, war noch im Juni 2023, wo mein Papa, der 58 Jahre alt war damals, war fit, ist Tennis spielen gegangen und hat einen Herzinfarkt am Tennisplatz bekommen und ist am Tennisplatz mit einem Herzinfarkt sofort verstorben, aus dem Nichts eigentlich. Ich habe am gleichen Tag noch mit ihm telefoniert. Einen Tag vorher bin ich mit ihm zusammengesessen. Er war super gesund und wie gesagt, man geht ja auch nicht Tennis spielen, wenn man irgendwelche Probleme hat. Und ja, das hat mich extrem in ein Loch geworfen. Er war wirklich so aus dem Nichts, hat sich das ganze Leben verändert. Wir haben uns super verstanden, haben wirklich eine super tolle Vater-Sohn-Beziehung gehabt. Ja. Und ich war dann wirklich ein Jahr lang eigentlich in einem tiefen Loch eigentlich auch drinnen. Auch meinen Job aufgegeben gehabt, eben als sehr erfolgreicher Private Banker, Beziehung aufgegeben gehabt, dann das mit dem Papa, also die ganze Welt so ein bisschen zusammengebrochen, auch dann sehr, sehr schlecht ist mir gegangen, habe dann aber nicht den österreichischen Weg gewählt mit eben Alkohol, Zigaretten und dem ganzen Blödsinn da, sondern mich noch mehr extrem auf Gesundheit, auf Prävention reingeschossen und die ganze Trauer, den ganzen Schmerz in Sport quasi umgesetzt, einfach noch viel, viel härter trainiert, noch viel länger gelaufen und das hat mir sehr, sehr gut getan, sehr, sehr auf meinen Schlaf geschaut, auf soziale Beziehungen, auf Ernährung, auch Eisbaden und diese gesunden Routinen haben mir so gut getan, dass ich durch dieses absolut schlimmste Jahr in meinem Leben eigentlich dann viel stärker noch herausgekommen bin und habe dann auch gemerkt, hey, das ist so meine Lebensmission, das ist das Allerwichtigste, was ich machen will, das Thema Gesundheit, das Thema Prävention, das will ich so vielen Menschen wie möglich mitgeben, will da was verändern in Österreich und Deutschland, da kann Richard eh noch erzählen, dass wir im Jahr in Österreich, Deutschland die höchsten Gesundheitsausgaben haben, aber da wirklich ganz hinten sind und ja, da will ich was bewegen, was verändern und habe sowieso die intrinsische Motivation, immer was Sinnvolles zu machen, was ein bisschen anders zu machen und eben durch meinen Vater hat sie das um zigfach verstärkt und ja, ist einfach eine extrem starke Herzensangelegenheit für mich.
Richard, gab es bei dir so ein...
Es war relativ ähnlich. Ja. Also ich muss aber weiter zurückspulen, also so 1998 oder sowas, kann ich mich erinnern, dass mein Bruder bei Gesprächen über das Thema Ernährung tatsächlich über Omega-3 und sowas gesprochen hat und wie wichtig Fisch und so weiter ist. Das hat noch 20 Jahre später kein Mensch so richtig am Schirm gehabt. Und ich habe damals nur gedacht, es geht beim Fischessen um die Proteine. Aber da muss ich sagen, das war eine riesengroße Inspiration. Er ist 2 Jahre älter als ich und er hat mich ins Fitnessstudio mitgenommen. Und er hat mir gezeigt, wie cool Laufen sein kann und alles Mögliche. Und irgendwann einmal bin ich halt da komplett reingekippt, nachdem ich 38 Kilo in 4 Monaten abgenommen habe, mit der sogenannten Kornspitz-Kiwi-Diät. Ist kein Scherz, aber bitte nicht nachmachen, weil ich habe einfach als 20-Jähriger nicht gewusst, was ich tun soll mit 120 Kilo. Und dann begann ein neues Leben für mich. Das heißt, ich war sehr schwer übergewichtig Und das war für mich ganz wichtig, dieser Turning Point mit 20, 21 so viel Gewicht zu verlieren und auf einmal ein ganz anderes Leben zu führen, auch zwischenmenschlich. Ich war halt immer der liebe Übergewichtige, mit dem jeder befreundet sein will, aber zwischenmenschlich oder in Beziehungen hat es dann einfach nicht geklappt. Und da hat sich viel geändert in meinem Leben und ich habe gemerkt, hey, Gesundheit ist viel mehr wert, es ist nicht nur Ästhetik, es geht um viel mehr. Spätestens, als ich dann mit 27 einen Sohn bekommen habe mit einem schweren Gendefekt und einem schweren Herzfehler, der mehrfach fast verstorben ist, also erst 2020 ist er auch, als wir quasi die ganze Welt im Lockdown war, ist mein Sohn auf der Intensivstation gelegen und ist 4-5 Mal fast verstorben. Also da ändert sich die Welt komplett. Und da habe ich noch einmal, obwohl ich da eh schon in diesem Business war oder in diesem Biohacking und Fitness und Gesundheit, noch einmal einen starken Push bekommen, in die Richtung noch mehr zu gehen und Prävention noch höher zu halten. Und leider ist auch mein Vater vor doch 12, 13 Jahren an Dickdarmkrebs verstorben. Und auch da musste ich ihn leider begleiten. Das heißt, man sitzt dann eine Woche am Sterbebett und sieht da zu. Und im Nachhinein weiß man, was das Problem war, wo aber damals niemand zugehört hat. Das heißt, Ernährung, Bewegungsverhalten und so weiter. Also klassisch großer Bauch, viszerales Fett, sonst normal gebaut, wahrscheinlich schon hochgradig insulinresistent, aber noch kein Diabetiker, sondern mit seinem kein Fall für den Arzt. Und am Ende des Tages war dann aber sein Lebensstil quasi der Grund, warum er Dickdarmkrebs bekommen hat und gestorben ist. In meinem Gentest habe ich auch einen roten Punkt bei Dickdarmkrebs, höheres Risiko. Okay, aber dann war für mich vollkommen klar, genau die gegenteilige Strategie zu fahren, herauszufinden, was alles das Dickdarmkrebsrisiko senkt und genau diesen Weg zu gehen. Und wie beim Clemens ist meine Motivation Prävention vor Früherkennung, vor kurativer Therapie.
Kennst du diese Bilder, wo man zwei am ersten Blick gleiche Bilder sieht und dann muss man 5 Unterschiede finden? Wenn man jetzt euer Leben von vor dieser Entscheidung, vor diesem gesunden Lebensstil mit heute vergleicht, was wären das so 5 Unterschiede, die euch sofort auffallen?
Ich weiß nicht, ob ich das erzählen möchte.
Ja, bei mir wäre es sicher auch so kleine und unterbewusste Einstellungen, würde ich sagen. Auch generell Ernährung. Jetzt nicht zu betrachten, was schmeckt lecker, einfach da den Fokus zu legen, sondern was schmeckt lecker und tut mir auch gut. Also diese Einstellung sicher ist sehr, sehr wichtig. Dann auch noch mehr auf meinen Schlaf zu achten, dass ich sage, ja, ich gehe wirklich zu einer regelmäßigen Zeit ins Bett, habe meine Schlafroutinen und schätze meinen Schlaf auch, der auch extrem viel bringt. Dann auch diese Routine, die ich vorher erwähnt habe, noch mehr eben zu Fuß zu gehen und noch mehr Bewegung im Alltag einzubauen und auch mehr zu stehen am Arbeitsplatz als zu sitzen. Es sind so viele Mindset-Einstellungen, auch, sage ich mal, mich weniger stressen zu lassen, alles noch entspannter zu sehen und mich nicht von vielen Dingen beeinflussen lassen, die ich jetzt eh nicht selber auch beeinflussen kann, ja. Auch durch das Erlebnis mit meinem Papa hat sich das sehr, sehr viel relativiert. Ich sage, es ist so viel nicht so schlimm und nicht so relevant. Das braucht mich jetzt nicht zu stressen. Ja. Und das waren, würde ich sagen, so wirklich diese Mindset-Einstellungen, die sich da sehr langfristig super auszahlen, die sich da verändert haben. Und auch, sage ich mal, die Einstellung, dass ich noch einfach viel mehr Wissen, sinnvolles Wissen konsumiere, Nachrichten oder News, die meistens nur negativ sind, noch viel mehr reduziert habe. Weil es ist immer schlimm natürlich, wenn wo ein Anschlag, ein Mord passiert, aber es hilft mir jetzt nichts für mein Leben, es macht mich nur unglücklich, es bringt nur negative Stimmung. Wie gesagt, ich kann das ja auch nicht verändern und stattdessen konsumiere ich viel mehr Sachbücher, auch zum Beispiel den Podcast oder den Blog von Richard, so Wissen, das mich weiterbringt, das ich umsetzen kann und dass man so diese 5 Mindset-Themen, die sich da sehr verändert haben.
Kleiner Hinweis, der Podcast heißt Der Optimizer, habe ich das richtig
gesagt? Ja, richtig, ja. Ich versuche das Leben anderer Menschen zu optimieren.
Ja, und wirklich spannende Folgen, ich habe auch schon
Dankeschön, gehört. Das ist lieb.
Richard, mach uns bei dir einfach an einem Beispiel.
Ich mache es ganz kurz. Ich habe die 5 schon am Schirm, wenn es okay für dich ist. Also wenn du diese 2 Suchbilder nebeneinander hast, wo du sagst links und rechts, das sind 5 Sachen unterschiedlich, dann ist es für mich ganz leicht, wenn ich zurückspule 20, 25 Jahre früher, dann hatte ich auf dem einen Bild wahrscheinlich eine Zigarette im Mund, eine Flasche Bier in der Hand, eine Fertigpizza am Tisch und habe mich irrsinnig leicht ärgern lassen und bin recht schnell aus der Haut gefahren. Und war sehr inaktiv. Also das heißt, stell dir den Richard vor 25 Jahren so vor, als 20-Jährigen. Und heute, das wäre das Letzte, was ich tun würde, meine Zigarette anzuzünden, Alkohol auf ein Genussmittel stark reduziert. Die Ernährung ist zu 80% sauber. Bewegung im Alltag ist mir das Allerwichtigste. Das hat mit Sport nichts zu tun. Und einfach aktiver zu sein. Ja, also es hat sich viel verändert.
Und können wir uns dieses eine Beispiel anschauen, wie du früher im Restaurant auf eine Speisekarte geschaut hast und wie du das heute machst?
Ja, ich habe drei Modelle für dich. Das erste Modell ist, als 18-, 20-Jähriger habe ich einfach das genommen, was am besten schmeckt. Dann später, als ich dann schon so viel abgenommen habe und dann schon in diesem Gesundheitsthema Vollgas drinnen gewesen bin und mich mit Diäten und so weiter beschäftigt habe. Und ich bin dann vielleicht zum Italiener gegangen mit einer Freundin oder mit Freunden. Und dann gab es keine Dinkel-Spaghetti. Dann war für mich der Tag einfach gelaufen. Das hat dann auch jeder gemerkt. Also mit mir essen gehen war einfach nicht lustig. Und heute ist es so, dass ich, wenn ich mit Leuten essen gehe, dann ist das sogenannte Pareto-Prinzip 80-20, dann ist es definitiv ein Moment, wo ich mir was gönne und dann nicht so sehr darauf schaue, ist das jetzt glutenhaltig, ist das jetzt irgendwie kohlenhydratreich, ist das irgendwie böse, sondern da gönne ich mir natürlich auch etwas. Also ein großer Unterschied und macht auch viel mehr Spaß für die anderen und für mich selber auch.
Jetzt habt ihr eigentlich schon viel mehr als 7 Biohacks so in euren Geschichten versteckt. Ich versuche mal ein paar herauszupicken, dass uns das genauer erklärt, wie ihr das macht. Also ich habe auf jeden Fall das Thema Stress gehört und auch bei dir jetzt die Gelassenheit, ja auch was gesunden Lebensstil betrifft, weil wenn der Tag gelaufen ist, weil auf der Speisekarte das Falsche steht, ist es wahrscheinlich auch nicht so gesundheitsfördernd. Es klingt aber so einfach, Stress reduzieren. Was habt denn ihr für Hacks, damit das gelingt?
Gibt es auch einiges, sage ich einmal. Es gibt auch den schönen Spruch, ich glaube, von Viktor Frankl ist der, so zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Das heißt, du kannst immer entscheiden, wie du auf stressige Situationen reagierst. Ob du im Stau stehst, ob dein Chef, deine Chefin dich mal anschreit, du kannst dann immer entscheiden, wie du darauf reagierst. Ob es dich jetzt dir den ganzen Tag versauen lässt durch diese Aktion oder ob du sagst, ja, ich nehme das hin, aber ich lasse mir meine Stimmung jetzt nicht kaputt machen dadurch. Ja. Also diese Einstellung, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Oder dann, wenn man im Stau steht, kann man ja auch dann Atemübungen machen, dass man dann einfach entspannter ist. Ja. Und generell Atmung ist ein ganz effektiver Hack, den man überall machen kann. Den kann man machen, wenn man im Büro sitzt, wenn man im Auto ist, wenn man im Aufzug ist, wenn man gestresst ist. Die Atmung hat man ja immer dabei, man atmet die ganze Zeit. Und mit der Atmung kann man ganz viel machen. Ja, man kann eben den Parasympathikus aktivieren. Man kann einfach nur zum Beispiel länger ausatmen und dadurch entspannen. Also das ist so ein Tipp, den ich da auf alle Fälle mitgeben will, sich mit der eigenen Atmung zu beschäftigen. Weil das hat man immer dabei. Da braucht man keine Beruhigungsmittel oder sonstiges Zeug, sondern es geht easy überall einfach ein bisschen anders atmen. Und ja, generell gibt es mehrere Themen. Wenn man gut schlaft, wirkt sich das ja auch drauf aus. Wenn man Sport macht, kann man gut Stress abbauen. Und der Richard hat ja ein Buch dazu geschrieben, deswegen übergebe ich an dich, weil du bist ja der absolute Experte in dem Bereich.
Danke dir. Also ich glaube, aus dem Business heraus, Menschen, die in der Wirtschaft tätig sind, kennen ja die Ideen hinter, nimm doch Informationen sachlich und nicht emotional. Das ist jetzt ganz leicht gesagt. Ich habe das oft gehört in Business-Ausbildungen, früher in den Konzernen. Man hat es aber nicht so ganz verstanden oder ernst genommen. Und heute nehme ich das halt wirklich sehr ernst und sage, vollkommen egal, was jemand irgendwo postet, schreibt über mich oder tut. Ich bin ja oft in Interviews und der Schnitt macht Hollywood, sage ich immer. Dann kommt irgendwas anderes raus, als ich es gemeint habe. Dann denke ich mir, ist wie es ist. Es macht keinen Sinn, sich jetzt darüber zu ärgern, weil es ja in der Vergangenheit liegt. Das ist aber auch natürlich ein bisschen meine Natur. Kann man das kultivieren? Ja, sehr wohl. Das ist die Kultivierung von Ruhe und Entspannung und Gelassenheit. Wäre zum Beispiel großartig Waldbaden. Tatsächlich ist das ein Grund, warum ich hier rausgezogen bin an den Stadtrand von Wien, in 7 Minuten im Wienerwald drinnen bin und dann auf der Jubiläumswarte oben herumspaziere im Wald, fernab vielleicht auch von Wegen und dann wirklich versuche, dort einfach gar nichts zu machen, zur Ruhe zu kommen, diese Atmosphäre aufzusaugen. Waldbaden ist wahrscheinlich für mich persönlich und für viele andere auch der wichtigste und effizienteste Stress-Hack, den ich kenne. Und für mich ist ein Wort ganz, ganz wichtig, das heißt Gleichmut. Das könnte man jetzt dem Ganzen hier die Käseglocke geben, der Gleichmut. Dass ich sage, ja, es gibt einen Reiz, wie du gesagt hast. Es gibt einen Reiz, aber ich muss nicht darauf reagieren. Ich muss auch nicht in die Diskussion über Ernährung beim Abendessen einsteigen, wenn andere am Tisch das machen, nur weil ich der Optimizer bin. Nein, ich genieße einfach mein Abendessen.
sind wir schon beim nächsten Thema Ernährung, oder? Ist es auch in eurer Community ein ganz großes Thema, wo viele Fragen kommen?
Top 2, vielleicht sogar 1.
Was sind das so für Fragen, die da aufkommen?
Ich sage mal, es gibt ganz viele verschiedene Fragen. Es gibt auch extrem viele verschiedene Ernährungsformen. Das gibt jetzt auch nicht
die erste Frage.
Das ist auch eben eine sehr häufige Frage. Wie soll ich mich ernähren? Welche Ernährungsform ist die gesündeste? Es gibt natürlich Studien dazu, aber es gibt jetzt nicht die eine Ernährungsform, die für jeden passt, weil auch jeder Körper, jeder Mensch anders ist. Es gibt verschiedene Ernährungsformen, auch für verschiedene Ziele, verschiedene Menschen. Und Ernährung, ja, da gibt es so viel, sage ich mal, so viel Meinungen, so viel Strömungen. Und das ist einfach ein ganz spannendes Thema. Und ich sage einmal, es ist sehr individuell. Wie gesagt, wenn man einen Gentest macht, auch sein Darmmikrobiom checkt, dann weiß man noch mehr, kann es noch mehr an sich anpassen. Auch ein bisschen das eigene Gefühl, was tut mir gut. Aber Ernährung ist ein sehr spannendes Thema.
Absolut. Und man muss dazu sagen, dass Ernährung sicherlich das Thema ist, was die meisten Menschen rund um Gesundheit in Atem hält, auch den größten Erfolg bringt. Ich sage immer, Ernährung und dann in Klammer Schlaf bringen 70% des Erfolges. Und dann kommt alles andere. Dann kommen die coolen Hacks und die Supplements und so weiter. Die Sache ist die, dass wir haben eine Ernährungswissenschaft und wir haben eine Diätologie und so weiter. Ich nenne das eher Ernährungsphilosophie, weil in Wirklichkeit ist es mehr ein Philosophieren, was für mich persönlich am besten ist. Und es ist ein Try and Error wieder. Ernährung muss individualisiert werden. Das ist etwas, das wir gar nicht haben. Das heißt, wir schütten eine Ernährungspyramide oder einen Ernährungsteller über alle Menschen aus und sagen, das müsste doch für alle passen. Das ist klar, dass das Gießkannenprinzip ist. Das heißt, allein schon, wenn ich weiß, dass ich ein erhöhtes Alzheimer-Risiko habe, dann weiß ich schon, dass ich zu einer kleinen Gruppe gehöre, für die eine bestimmte Ernährung noch viel mehr Sinn machen würde. Das wäre zum Beispiel die Mind Diet. Das ist eine Veränderung der sogenannten mediterranen Ernährung, die sich explizit um das Gehirn kümmert. Habe ich aber ein anderes Problem, wie zum Beispiel Bluthochdruck, dann ist es eine andere Ernährungsform. Oder ist es Diabetes, dann ist es wieder eine andere Ernährungsform. Oder es gelten zumindest einzelne unterschiedliche Regeln, wie viel Kohlenhydrate, wie oft soll ich am Tag essen. Das heißt, so dieses Paleo ist die beste Ernährung oder Keto oder vegan oder wie auch immer, das sagen natürlich nur Leute, die persönlich von etwas überzeugt sind, aber das hat überhaupt keinen wissenschaftlichen Hintergrund oft. Und das sind wir auch schon bei Social Media und Co. Oft wird das Thema Ernährung dort extrem verrissen und Dinge gehypt, die es gar nicht verdient haben. Es muss individuell betrachtet werden.
Ein großer Hype war ja jetzt lange und ist auch noch aktuell das Thema Proteine. Also auf die Art, man kann gar nicht genug Proteine essen. Jetzt kommt aber irgendwie schon ein bisschen ein neuer Hype dazu. Das hast du vorhin auch schon angesprochen, Richard. Das Thema Ballaststoffe, die man gerade eher ein bisschen vergessen hat. Was sagt ihr zu diesen beiden Themen?
Ich sage einmal, es gehört beides noch mehr unter die Leute gebracht, sage ich mal, die Leute konsumieren viel zu wenig Ballaststoffe, auch zu wenig Proteine. Es ist beides wichtig und wird beides unterschätzt. Man kann beides ruhig hypen, sage ich einmal. Natürlich, es kommt auch immer auf die Menge drauf an, aber ich finde Ballaststoffe, Proteine, wie gesagt, sollte man einfach noch mehr erwähnen. Generell Ernährungswissen, man lernt ja nirgendwo was über Ernährung. Wenn man jetzt nicht zufällig in eine HLW-Schule geht, lernt man sein ganzes Leben eigentlich nichts über Ernährung. Was super, super schade ist, weil, wie der Richard gemeint hat, das eines der wichtigsten Themen ist für die eigene Gesundheit und kein Mensch lernt drüber sein ganzes Leben. Also da müsste man zuallererst extrem ansetzen und ist auch ein Ziel von uns mit unseren Events, mit unserer Community, mit unserer Außenweiterbildungsplattform, dass wir aufklären, dass wir dieses Wissen mitgeben und das ist das Entscheidende und nicht jetzt dann, ob man einzelne Themen hypt oder nicht, sondern dass man das ganzheitliche Wissen hat, dass man ein Basiswissen hat und daran profunde Entscheidungen noch treffen kann.
Ja, Wissen ist wahrscheinlich die Grundlage davon. Das heißt, das fehlt uns oft. Viele Menschen haben gar nicht das Wissen zum Thema Ernährung. Was ist denn eigentlich Protein? Was ist denn eigentlich ein Ballaststoff? Was bringt mir der und wo ist er drinnen? Und das fehlt. Das heißt, wenn ich mir Japan zum Beispiel anschaue, dann haben wir in der Schule sogenannte Nutrition Teacher. Das heißt, dort haben wir Lehrer, die in die Schule gehen und dort nicht nur Kochen unterrichten, sondern auch informieren, was ist in meinem Lebensmittel drinnen. Und wie viel Sinn macht es, mehr zu essen, als ich eigentlich brauche? Gar keinen. So, das heißt, dort ist eher so die Regel, isst, bis du 80% voll bist. Was ist das Ergebnis? Eine Rate von 4% Adipositas. Die haben wir in Österreich bei 24, in Amerika bei 40. Das heißt, da gewinnen die Japaner schon mal. Ich sage jetzt nicht, dass dort alles astrein funktioniert. Auch dort gibt es hohe Selbstmordraten und so weiter, weil der Druck hoch ist in der Gesellschaft. Aber Übergewicht ist dort definitiv kein Thema. Das heißt, die Leute wissen, wie viel sie essen sollten, wie die Zusammensetzung ist, wo sind die Ballaststoffe drinnen, wo sind die Proteine drinnen. Und wenn ich mir Proteine anschaue, Proteine brauche ich für die Heilung vom Gewebe, Proteine brauche ich für das Gehirn, um Neurotransmitter zu produzieren. Und Proteine sättigen mich sehr, sehr gut im Vergleich zu Kohlenhydrate. Also es macht schon Sinn, drauf zu schauen. Aber jetzt diesen Hype nachzufolgen und zu sagen, ich esse jetzt 50% meines Intakes täglich mit Proteinen, das macht natürlich keinen Sinn.
Das heißt, wir warten jetzt nicht, bis in den Schulen die Fächer kommen zum Thema Ernährung, sondern du hast es jetzt schon angesprochen, Clemens, ihr macht Veranstaltungen. Einmal im Monat, glaube ich, eine größere Veranstaltung. Ja, was genau passiert da?
Also wir haben regelmäßige Veranstaltungen in Wien, machen einmal im Monat einen Biohacking-Stammtisch oder einen Biohacking-Deep-Dive. Da haben wir mehrere Eventformate, wo eben immer 2, 3 Experten sind. Ärzte, Ernährungstrainer, Ernährungsberater. Der Richard ist immer ein Fixteil, weil er ein sehr umfassendes, ganzheitliches Wissen hat. Und da wollen wir einfach immer aufklären, Impulse mitgeben. Und dann ist aber auch ein starker Aspekt, dass man sich in einer starken, positiven Community austauscht, kennenlernt und sich eben gegenseitig unterstützt, dass wir da ein Umfeld schaffen. Und wir planen jetzt auch das erste Event in Deutschland, in München sogar, haben jetzt auch in Graz, wo wir letztes Jahr ein Event mit über 250 Menschen veranstaltet haben, jetzt auch wieder 6 Eventtermine fixiert. Also sind da in Wien und Graz sehr stark vertreten, aber auch online, haben auch online viele verschiedene Experten, die wir zu Wort kommen lassen, damit wir wirklich alle Menschen aus Österreich, Deutschland und im ganzen deutschsprachigen Raum in Europa erreichen. Und wollen da aufklären, dieses Wissen mitgeben, aber auch den Teilnehmern die Möglichkeit geben, dass sie mit den Experten und Expertinnen in Interaktion treten können, auch die Fragen stellen können, die ihnen unter den Nägel brennen, weil es ist auch ganz wichtig, dass man diese Interaktion herstellt. Und uns ist das Wissen vermitteln auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, neben dem positiven Umfeld zu schaffen, weil das Umfeld sehr entscheidend ist, in welche Richtung man geht, aber auch dieses Wissen zu vermitteln, dass man eben nirgends lernt, weil, wie gesagt, über Ernährung, über Schlaf, über Bewegung lernt man sein ganzes Leben gar nichts. Also das ist so schade und das wollen wir ändern, da wollen wir wirklich was verändern im deutschsprachigen Raum.
Man sagt ja immer, der Beginn ist die Motivation, aber die Motivation bringt man nichts ohne Wissen. Deswegen dieses Format des Biohacking Deep Dives heißt nichts anderes als: Wir nehmen die Menschen mit zu einem Hauptthema, wie zum Beispiel im Januar ist es das Gehirn. Und wie schaffe ich, dass mein Gehirn gesund bleibt bis ins hohe Alter? Auch der Schutz vor Demenz. Aber auch jetzt, Brain Fog ist ja mittlerweile zur Volkssymptomatik geworden. Wie komme ich da raus? Das heißt, wir wollen den Leuten mit Deep Learning zeigen, wo das Problem liegt, wie es zu dem Problem kam und wie ich aus dem Problem wieder rauskomme. Und dann habe ich meine Motivation, die habe ich schon mitgebracht, weil sonst wäre ich nicht beim Event. Und dann geht es halt richtig los. Dann ist die Chance, das Ziel zu erreichen, deutlich größer. Ohne Wissen wird der Mensch einfach unterwegs stolpern und nicht wissen, was er tun soll.
Eine kleine Ergänzung dazu noch. Im März eben für alle Frauen haben wir das Thema Frauengesundheit. Das wollen wir auch noch mehr hervorheben, weil es leider oft so ein bisschen unter den Tisch fällt, ja, auch viele Studien dann immer mit Männern gemacht werden. Und da wollen wir im März auch das Thema Frauengesundheit fokussieren.
Die meisten Studien. Ja. Die meisten Wissenschaftler sind Männer, die meisten Probanden sind Männer, weil Frauen durch den monatlichen Zyklus gern ausgeschlossen werden, weil es ja dann komplizierter ist, das zu lesen und so weiter. Das heißt, wir haben diesen riesen Gender Gap in Medizin und Biohacking. Das heißt, deswegen machen wir auch so eine Informationsserie zu dem Thema: Soll ich als Frau Eisbaden? Soll ich als Frau Hitze machen? Soll ich als Frau trainieren gehen? Und wie?
Intervallfasten.
Soll ich als Frau, das ist letzten Sonntag, glaube ich, erst erschienen. Also soll ich als Frau Intervallfasten und wie soll ich mich ernähren? Kohlenhydrate meiden? Soll ich Diät machen? Wann? In welchem Zyklus? In welcher Woche? Und so weiter.
Super spannende Fragen. Die Antworten kriegen wir im März.
Yes.
Jetzt kommen wir mal ganz kurz auf das Thema Ernährung zurück. Mhm. Ihr habt es klar gemacht, das muss individualisiert sein. Gibt es trotzdem irgendeinen Hack in Bezug auf Ernährung, wo ihr sagt, der war für euch ein Gamechanger?
Ja, ich bin ein Riesenfan der Paleo-Ernährung. Ich nenne es aber Paleo Plus, weil ich ein bisschen was drangehängt habe. Gesunde Kohlenhydrate quasi erweitert, Süßkartoffeln und Buchweizen, Pseudogetreide. Wenn ein Mensch gesund ist, dann glaube ich, dass er mit dieser Ernährungsform, mit dieser sogenannten Steinzeit-Diät, sehr gut fährt, um auch wirklich gesund zu bleiben. Das ist, die ganzen Bösewichte sind mal rausgeklammert. Das ist insbesondere ultraverarbeitete Lebensmittel, die nur eines machen: mich schnell, kurz zu befriedigen, und dann verlangt das Gehirn nach mehr. Schick mir doch bitte den nächsten Schinken-Käse-Toast oder den nächsten Burger, leicht verdauliches für viel Dopamin, und dann mache ich dich glücklich. Das ist der Deal mit ultraverarbeiteten Lebensmitteln. Wenn wir die weglassen, dann haben wir schon wirklich, 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 wirklich sehr viel gewonnen. Weil Übergewicht und Adipositas hat zum Hauptproblem, dass mein Gehirn permanent nach mehr verlangt von dem, was so lecker schmeckt. Und als zweites ist es erst Veranlagung und ja. Genetik und so weiter.
Ich habe für mich auch ein paar Prinzipien für die Ernährung, die man auch ja, selber umsetzen kann. Das ist einfach möglichst regional. Ich schaue, dass alle meine Produkte möglichst aus der Gegend kommen. Das ist dann natürlich auch gesünder und auch die Äpfel, das Fleisch aus Österreich ist natürlich viel gesünder als jetzt aus Portugal oder aus Amerika, aus Südamerika. Also die Regionalität ist sehr wichtig. Ich achte auch sehr auf Bio, auf hohe Qualität der Lebensmittel, weil da einfach viel mehr Nährstoffe noch drinnen sind. Ja, auch, dass es möglichst unverarbeitet ist, möglichst wenig Zutaten drinnen sind. Und diese drei Themen, sage ich einmal, regional, Bioqualität und unverarbeitet, sind, glaube ich, drei Prinzipien, die jeder mitnehmen kann, die einfach extrem sinnvoll sind. Und was ja auch dazu kommt, es ist regionale Bioernährung ist ja auch nachhaltig. Es ist ja nicht nur gesund, man tut ja auch was für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit. Und das sind so meine drei Kernprinzipien. Natürlich dann auch Zucker reduzieren, Alkohol sowieso zu vermeiden und eben nicht das Essen jetzt nach Genuss zu beurteilen, sondern Genuss und was bringt es meinem Körper, weil das ist auch immer Irrglauben, das eine schließt das andere ja nicht aus. Man kann sehr, sehr lecker essen und sehr, sehr gesund gleichzeitig. Und mich freut es jetzt Freitag, also es eröffnet das erste Longevity Café in Wien. Das ist auch, taugt mir auch sehr, finde ich auch super. Und das wird auch.
Gibt es dort anderes als in einem normalen Café?
Das kann ich dir dann sagen, wenn ich zum ersten Mal dort war, aber es macht das super.
Ich glaube, die Michaela ist sehr paleo-freundlich. Das heißt, wir waren mit ihr mal einen sogenannten Longevity Brunch veranstaltet. Das heißt, wir haben 20 Leute geladen, um mit uns gemeinsam zu frühstücken. Es gab 2-3 Vorträge zum Thema Gesundheit und sie hat dann das Frühstück bereitet und es war halt wirklich sehr, sehr reduziert auf evolutionär gewohnte Lebensmittel. Es gab sogar Innereien, es gab Sardinen, Fisch und so weiter. Wir kommen ja evolutionär von der Küste. Es gibt ja diesen Irrglauben, dass wir Jäger und Sammler waren. Das waren wir ja gar nicht. Wir waren Fischer und Sammler. Und als wir die Küste in Afrika verlassen haben vor mehreren hunderttausend Jahren und nach Europa gezogen sind, wurden wir zu Jäger und Sammler und irgendwann einmal wurden wir zum Ackerbauer. So, das heißt, dieser Prozess, den hat die Genetik nicht verloren und nicht vergessen. Und das müssen wir halt einfach pflegen. Und wenn wir nur an das denken, welche Lebensmittel gab es denn vor 100 Jahren, wenn ich nur so essen würde, dann würde ich schon einige der Zivilisationserkrankungen ausrotten.
Aber es war super lecker. Also es war echt richtig gesund und super lecker und auch die Nachspeise. Ja. War echt gesund.
Das schließt das eine nicht andere nicht aus.
Da auch nochmal was zu betonen. Ja.
Das ist natürlich einfacher, wenn man das serviert bekommt und eben, oder wenn man selber gerne kocht und die Zutaten selber aussucht. Aber es gibt natürlich einige Menschen, die vielleicht keinen Zugang zum Kochen bis jetzt hatten oder die sagen, ich habe gar keine Zeit in meinem Alltag, dass ich das mache. Habt ihr da irgendeinen Tipp, wie man trotzdem sich gesund ernähren kann?
Weil da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann ja auch, sage ich einmal, vorkochen, dass man mehrere gesunde Portionen vorbereitet, wenn man einmal Zeit hat, vielleicht für 3-4 Tage vorkochen. Oder wenn man gern essen geht, dann halt einfach nach der gesunden Alternative Ausschau halten. Oder was so das Entscheidende ist, wenn ich einkaufe, habe ich eigentlich nur gesunde Lebensmittel zu Hause. Also ich kann gar nicht zu den Versuchen kommen, Süßigkeiten zu essen, Schokolade zu essen oder was Ungesundes zu machen, weil bei mir daheim.
Aber Zwischenfrage, esst du wirklich nie auch mal irgendeine
80-20.
Doch, okay. 80-20. Also Topfenstrudel von der Mama zum Beispiel. Also
sie sind doch echt keine Mama.
Mein Sohn hat ja heute 18. Geburtstag und der Auftrag war, ich soll 2 Torten mitbringen. Ich weiß noch nicht, ob ich ein Stück davon nehme, weil ich bin jetzt nicht der Süßtyp, bin eher der Salzig-Typ, aber ich werde definitiv ein Schnitzel essen oder irgend sowas. Also, why not?
Und bei mir zum Beispiel, ich esse sehr, sehr gerne als Nachspeise eben einen Apfel oder Heidelbeeren oder eben Himbeeren, Brombeeren und das schmeckt ja super lecker, super süß und ich brauche dann nicht das Eis, sondern ich bestelle dann oft statt dem Eis einfach nur die Himbeeren. Dann habe ich eine Schüssel mit Himbeeren, schmeckt super lecker, ist aber viel, viel gesünder. Und das sind so Kleinigkeiten.
Darf ich da vielleicht noch ergänzen? Ich glaube, dass wir reden immer über die Detailebene. Das heißt, wir wollen jetzt wissen von den Profis, wie Ernährung geht. Und dann sind wir ganz schnell beim Brot und beim Zucker und bei der Milch. Das ist auch okay so. Wir wollen ja Informationen transportieren. Ich glaube aber schon, dass auf der Metaebene eine Sache viel, viel wichtiger ist. Und die lautet, dass ich meine persönliche Identität in Frage stellen sollte und vielleicht verändern sollte. Das Hauptproblem, mit dem Menschen kämpfen im Alltag, wenn es um Ernährung geht, explizit bei Ernährung und auch bei Bewegung, ist der klassische innere Schweinehund. Ich stehe vorm Kühlschrank und sage, jetzt kein Schokopudding. Und dann gehe ich weg und sage, gewonnen. Ja, für den Moment. Dieses Leben dauert 80 bis 100 Jahre. Also wir entwickeln uns ja, wir werden immer älter. Und wie oft will ich diesen Kampf jetzt eigentlich führen gegen den inneren Schweinehund? Und das ist ein unglaublicher Stress und ein Druck mental. Das heißt, das ist absolut die falsche Strategie. Ich würde sagen, vergessen wir den Kampf gegen den inneren Schweinehund und versuchen wir mal herauszufinden, welcher Mensch wir sein wollen, welche Identität wir haben wollen. Will ich der Richard sein, der kämpft jeden Tag um Bewegung gegen Pudding? Oder will ich der Richard sein, der sagt, Gesundheit ist mir sehr, sehr wichtig, denn ich möchte mit meinen Enkelkindern spielen. Ich möchte mit 70 noch Berge besteigen und Marathon laufen. Ich will bis zum letzten Atemzug voll bei vollem Bewusstsein sein und mental gesund. Das ist die Grundlage dafür, dass ich gesündere Entscheidungen treffe. Und dann können wir gerne über Zucker sprechen.
Da sind wir jetzt eigentlich beim super spannenden Thema, wo das gehört wahrscheinlich auch ganz nach oben, das Thema Psyche. Was ist da so eure Erkenntnis? Was spielt da ganz eine große Rolle in diesem ganzen Zusammenhang mit gesundem Lebensstil?
Das ist die absolute Basis. Also das Studium, das ich gemacht habe, nennt sich Psychoneuroimmunologie. Das heißt, du kannst dieses P, diese Psyche, nicht wegdenken aus allen deinen Vorhaben und aus deinem Leben. Das ist unmöglich. Das heißt, entweder du machst dir die Psyche zum Freund oder sie wird eben im Kampf gegen den inneren Schweinehund oder was auch immer zum Feind. Das heißt, ich muss respektieren, dass Menschen vielleicht Traumata haben aus der Vergangenheit, dann muss ich das auflösen. Ich muss respektieren, dass ein Mensch vielleicht gerade in einer Beziehung steckt, die Stress verursacht, wo viel gestritten wird, wo es Probleme gibt. Das muss man alles lösen. Wenn ich als Ernährungsberater zum Beispiel oder als ganzheitlicher Coach nur das Thema Ernährung sehe und die Biohacks, dann werde ich einfach nur kurzfristigen Erfolg haben. Die Psyche ist wahrscheinlich der beste Freund, den man immer mitnehmen muss in solchen Fällen.
Noch ein anderes Thema, auch das Handy zum Beispiel, Social Media News, ist einen ganz schlechten Einfluss auf die Psyche, sage ich einmal. Ja. Also auch die Handynutzung, die ganzen Social Media, die Vergleiche, auch die negativen News, da gibt es ja immer mehr Studien, es gibt immer mehr Depressionen, immer mehr psychische Erkrankungen. Und ich glaube eben, man sollte weniger Social Media konsumieren, weniger News, weniger schlechte Nachrichten konsumieren. Und auch, was mir sehr, sehr gut tut, und auch vielen anderen, ist auch mal Digital Detox zu machen, das Handy wegzulassen, nicht den ganzen Tag irgendwie digital erreichbar zu sein. Was ich sehr gerne mache, ich gehe jeden Tag einmal spazieren und lasse das Handy bewusst daheim, bin nicht erreichbar. Diese Zeit in der frischen Luft ohne Handy ist wirklich Gold wert für die Psyche. Man kann nachdenken, Gedanken fassen, man kann Stress reduzieren. Also wirklich diesen Digital Detox zu machen, ist sehr, sehr wichtig. Dann eben aber auch das Umfeld, die sozialen Beziehungen sind einer der entscheidenden Faktoren, ja, weil der Mensch ist einfach ein soziales Wesen und es tut einem einfach sehr, sehr gut, wenn man mit Menschen, die man gern hat, Zeit verbringt. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, weil eben die Einsamkeit ist auch ein Risikofaktor, auch vor allem dann im Alter immer mehr. Und wirklich soziale Beziehungen zu pflegen, ist für die Psyche eines der allerwichtigsten Hacks, auch gute Freundschaften, gute Beziehung zur Familie, ja, und auch unsere Community. Wir wollen dafür eine Lösung schaffen, dass wir ein positives Umfeld schaffen, eine positive Community für Gesundheit, wo es normal ist, dass man jetzt nicht raucht und keinen Alkohol trinkt, dass man gesund lebt, dass man Sport macht, dass man auf den Schlaf achtet, wo gesunde Handlungen, gesunde Gewohnheiten wirklich normal sind, wo man sich gegenseitig dazu gratuliert, sich dazu pusht. Und das gemeinsam länger und gesünder Leben ist so unser Motto, unsere Mission. Und dieses gemeinsame in unserer Community, gemeinsam gesünder Leben, wird da wirklich groß geschrieben. Und da es leider eben sowas nicht gibt in Österreich, Deutschland, haben wir diese Community gegründet, weil es gibt immer die einzelnen Vereine, aber wirklich eine ganzheitliche Community, wo alle Themen der Gesundheit behandelt werden. Das sind wir die Einzigen und wir wollen viel, viel mehr erreichen.
Wir haben ja auch Psychologen drinnen in der Community. Das heißt, die Experten, das sind ja nicht nur wir Experten, sondern auch wir haben andere Experten von der biologischen Zahnmedizin bis zur Psychologie, Atemtechnik und was es nicht alles gibt, die dann dort immer regelmäßige, auch hauptsächlich kostenlose Vorträge halten. Aber ich möchte nur vielleicht noch ergänzen zur Psyche. Selbstliebe ist sicherlich ein heißes Thema. Das heißt, wenn ich mich selbst nicht liebe, dann habe ich einfach auch ein Problem mit anderen Menschen, andere Menschen zu lieben und auch meine Projekte in Richtung Gesundheit umzusetzen. Weil wofür mache ich das dann? Warum soll ich meine Ernährung umstellen und mehr Bewegung machen, wenn ich mich selbst nicht leiden kann? Das heißt, das Kultivieren der Selbstliebe ist sicherlich einer der wichtigsten Strategien, die man sich hier aneignen kann. Und da gebe ich nur einen Tipp mit. Das ist das Dankbarkeitstagebuch. Das heißt, wenn ich schlafen gehe, schreibe ich mir auf, wofür bin ich an diesem Tag dankbar, was ist mir passiert. Die kleinen Dinge, von dem Anruf meines Sohnes in der Früh zu seinem Geburtstag, von dem Kaffee, den ich mit einem Freund getrunken habe und wir haben uns gut unterhalten. Da geht es nicht um die großen Dinge. Ich habe einen Abschluss gemacht, ich habe ein Auto gekauft. Nein, das meine ich nicht. Wir sehen in Studien, je dankbarer der Mensch ist, umso glücklicher ist er. Und deswegen sind so kleine Routinen, aber täglich wiederholt, einfach Gold wert.
Da möchte ich auch anschließen, die tägliche Dankbarkeit ist für mich auch einer der absoluten Schlüsselroutinen, die mir wirklich sehr, sehr gut tun. Ich habe mir auch ein Dankbarkeitstagebuch, eine Dankbarkeits-WhatsApp-Gruppe quasi mit mir selber und oder wo ich quasi mit meinem verstorbenen Papa so eine WhatsApp-Gruppe habe, wo ich immer positive Sachen reinschreibe und ihm so erzähle. Aber diese Dankbarkeit ist wirklich einer der allereinfachsten und einer der allerwirkungsvollsten Hacks, die man nutzen kann und kann jedem sehr, sehr empfehlen. Und ich mache es immer in der Früh und am Abend, dass ich wirklich positiv in den Tag starte, aber positiv auch den Tag abschließe. Das ist super wertvoll.
Wow, wir haben schon so viele Tipps. Ja. Ich würde gerne noch auf vier Bereiche kurz zumindest eingehen. Und zwar das eine, das habt ihr ja schon angesprochen, ist das Thema Bewegung. Ich brauche, glaube ich, nicht fragen, welche Rolle das spielt. Eine riesige Rolle. Wie integriert sie denn diese Bewegung, also abgesehen jetzt von deinem Marathontraining und von deinem Krafttraining und was du alles machst, wie integriert sie denn diese Bewegung in den Alltag, wo ihr sagt, das kann jeder? Oder was ist da so ein Hack von euch, dass das gelingt?
Darf ich da vielleicht gleich aufgreifen? Bewegung im Alltag schlägt jeden Sport. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn es um Bewegung geht, wenn es um Gesundheit geht, dann ist es wichtiger, sich im Alltag mehr zu bewegen, als dann am Abend eine Sporteinheit zu machen. Das sieht man auch in Studien. Wenn ich 8 Stunden am Tag sitze und dann am Abend ins Gym gehe, dann habe ich nicht so einen großen Stoffwechselerfolg, wie wenn ich mich im Alltag bewege und dann am Abend nicht ins Gym gehe. Beides wäre halt ideal. Aber der Klassiker, ein Steharbeitsplatz zum Beispiel, ist bei uns ein Basic-Element, das jeder hat. Oder dass man im Alltag halt einfach den Aufzug weglässt und Stiegen steigt. Es sind diese alten Sachen, über die heute fast schon lachen, weil es schon so bekannt ist und ja, Stiegen steigen. Aber es ist halt einfach der Game Changer in Wirklichkeit. Und nach so 30, 35 Minuten, wo wir jetzt auch schon mit der Zeit angekommen sind, fährt der Stoffwechsel runter. Das heißt, ich habe mir früher eine Uhr gestellt, dass ich nach 45 Minuten spätestens aufstehe und einfach im Raum ein paar Schritte mache und ein paar Übungen für eine Minute.
Siehst du den finsteren Blick vom Tontechniker?
Ja.
Das dürfen wir jetzt leider nicht machen.
Ja, jetzt nicht. Aber du weißt, was ich meine. Das heißt, nach einem Videocall zum Beispiel nicht bis zum Ende des Calls reden und dann in den nächsten reinwechseln, sondern 5 Minuten früher aufhören. Dann hat jeder Zeit, sich vielleicht was zum Trinken zu holen oder eine Minute im Raum zu bewegen. Wir sehen das in MRIs und in CTs vom Schädel und vom Gehirn, dass ein Gehirn, das bewegt wird, zumindest jede 60 Minuten, deutlich, deutlich gesünder bleibt und deutlich weniger heiß läuft, also Stress hat.
Ja. Dann würde ich gerne mal auf das Thema Hitze, Kälte eingehen. Das habe ich eigentlich eh auch in der Form schon gesagt. Beides ist wichtig, aber wenn ich mir jetzt nur für eins entscheiden könnte, die Hitze sollte ich auf jeden Fall. Das ist ein Wunschdenken, okay.
Das ist immer die Frage.
Die Entscheidung musst du nicht treffen.
Ich will immer beides. Also da ist dann auch immer die Frage, Schlaf oder Ernährung oder Bewegung oder Psyche, es gehört alles so zusammen und uns ist es wichtig, das alles wirklich ganzheitlich zu sehen, nicht irgendwie eins extrem hervorzuheben, weil ohne Schlaf funktioniert Ernährung nicht und umgekehrt und Bewegung, es gehört alles so miteinander zusammen und muss man alles ganzheitlich sehen, damit es auch funktioniert und langfristig funktioniert.
Aber das ist so viel, wo fängt man denn an, wenn jetzt jemand ganz am Anfang steht?
Ich bin in Kleinigkeiten, ja, also wirklich kleine Dinge und für mich das Entscheidende sind wirklich die gesunden Gewohnheiten, die gesunden Routinen, dass man Kleinigkeiten einfach ändert. Wie gesagt, mehr die Treppe zu nehmen statt den Lift, mehr zu Fuß zu gehen oder vielleicht einmal die Nachspeise zu reduzieren statt am Apfel zu ersetzen, die Nachspeise wegzulassen oder wirklich eben das Handy weniger zu verwenden, dafür vielleicht dann ein Buch zu lesen oder mehr Dankbarkeit zu praktizieren. Man kann schauen, ja, was ist so mein Hauptthema und da vielleicht ein, zwei kleine Routinen dann umsetzen und lieber jeden Tag eine kleine Routine als eine Woche Vollgas, jeden Tag eine Stunde laufen und dann interessiert es dich wieder nicht und du hörst auf, dann lieber jeden Tag 20 Minuten spazieren oder 20 Minuten laufen als Vollgas irgendwas kurzfristig machen und dann lieber was man langfristig integrieren kann, was einem gut tut, was man in sein Leben integrieren kann.
Ja, wir wissen auch aus der Psychologie, wir brauchen so 80 Tage in etwa, 90 Tage, um eine Routine zu etablieren. Das heißt, dieses viel machen für kurz ist natürlich ganz falsch oder ganz schlecht. Und so eine Kleinigkeit, dass ich sage, okay, mir geht es jetzt um die Ernährung, dann mache ich jetzt eine Woche lang bei jedem Essen, nach jedem Bissen, lege ich die Gabel weg. Und ich kümmere mich diese Woche nur um diese eine Sache. Und nächste Woche kümmere ich mich darum, dass ich bei jedem Bissen 30 Mal kaue und zähle das mit, egal wo die Gabel jetzt ist. Das heißt, ich bin noch immer bei der Ernährung, aber ich fokussiere mich jetzt auf eine Kleinigkeit, die nicht wehtut und die jeder schafft, weil der Gabel muss ich fürs Essen wahrscheinlich eh in die Hand nehmen. Oder Stäbchen oder Löffel, ist ja egal. Weglegen. Kleinigkeiten im Alltag.
Jetzt kann ich alles richtig machen. Und wenn ich aber am Ende nicht gut schlafe, war das dann umsonst? Ist der Schlaf sowas?
Es gibt Menschen, die schlafen einfach nicht gut. Es gibt Menschen, die haben genetisch tatsächlich ein Problem mit Schlafen. Es gibt Menschen, die haben gesundheitliche Probleme und dadurch ist der Schlaf nicht gut. Natürlich können wir versuchen, hier das Beste draus zu machen, dass man so gut wie möglich schläft. Ich bin auch ein sehr kurzer Schläfer, ich schlafe so 6 Stunden in etwa. Das ist halt bei mir auch in meinem, bin sehr ein Steinzeitmodell, kann man sagen, bei mir stark verankert. Ich brauche halt auch noch mehr, nicht mehr, ich wache halt um 5 Uhr auf spätestens und los geht's. Das heißt, ich würde niemals die Flinte ins Korn werfen, wie man so schön sagt, nur weil eine Sache nicht funktioniert. Mach das Beste draus. Wir sammeln ja überall Risikoblöcke quasi. Und wenn jetzt einer tiefrot ist, mach dich nicht fertig. Du hast noch 9 andere, die vielleicht grün sind. Und das heißt, das hält dir die Balance. Das ist viel wichtiger.
Und alles zählt aber zum Schlaf quasi dazu. Also wenn du mit deiner Psyche besser umgehst, Stress reduzierst, schläfst du besser. Wenn du am Tag dich mehr bewegst, mehr Sport machst, bist du auch müder und schläfst besser. Wenn du deine Ernährung anpasst, dich gesünder ernährst oder vielleicht nicht zu spät was isst, schläfst du auch besser. Also das zählt ja alles dann auf deinen Schlaf ein und verbessert deinen Schlaf auch.
Es gibt ja ganz viele technische Hilfsmittel, dass wir dann schauen, wie zum Beispiel der Schlaf war oder wie unsere Werte sind. Was haltet ihr davon, Richard? Du hast gesagt, du hast das wieder abgelegt, weil man soll das auch nicht quasi zur absoluten Gewohnheit machen. Aber welche dieser technischen Hilfsmittel könnt ihr auf jeden Fall empfehlen, wo ihr sagt, das hat euch auch weitergebracht?
Das muss ja nicht technisch sein. Also das eine ist, ich glaube, dass wir, wenn wir so 100% der Information, die wir bekommen rund um unsere Gesundheit ein bisschen aufteilen, dann haben wir so 50% idealerweise Selbstreflexion. Das heißt, ich frage mich selber, ich kultiviere, dass ich auch das spüre, ob mir etwas gut tut. Habe ich gut geschlafen, ja oder nein? Dann habe ich so 25% Fremdreflexion, das heißt zum Beispiel der Berater gibt mir eine Info zu meiner Tätigkeit, Schlaf zum Beispiel. Und dann habe ich 25% technische Reflexion und Labor. Da wäre jetzt der Ring, das Wuppband und so weiter, das mir sagt, du hast eigentlich eh ganz gut geschlafen. Das heißt, fokussieren wir uns eher auf die Selbstreflexion, die finde ich wichtiger. Und zweitens ist es so, dass ich brauche nicht unbedingt Technik. Die billigsten Mittel, um gut zu schlafen, sind folgende. Schaff dir Vorhänge an, die kein Licht reinlassen. Wenn das nicht geht, dann eine Schlafmaske. Ich schlafe mit Ohrstöpsel zum Beispiel, weil der Nachbarhund um 23 Uhr oft kläfft und da bin ich aber schon in der ersten Tiefschlafphase. Und eine gute Matratze, eine Bettdecke für beide zusammen, das heißt Skin to Skin, das wissen wir, dass das ganz besonders wichtig ist psychologisch. Das sind Sachen, die kosten nicht wirklich Geld. Also und Schlafzimmer und Technik, das passt für mich sowieso überhaupt nicht zusammen. Bei mir im Schlafzimmer gibt es auch keine Technik, kein Licht, kein Fernseher, gar nichts, was irgendwie den Schlaf stören könnte.
Clemens, du schläfst gut, das hat dein Ring auch bestätigt. Hast du auch irgendwelche Schlafroutinen, die dir da behilflich sind?
Also für mich so die wichtigsten Schlafroutinen sind auch am Abend eben nicht zu spät zu essen. Wie gesagt, ich probiere bis 18 oder spätestens 20 Uhr zu essen. Auch ganz wichtig ist das Lichtmanagement, dass ich am Abend nicht zu helles Licht auf die Augen bekomme. Das kann man sich auch wieder ein bisschen vom Hausverstand natürlich ableiten, dass es nicht zu hell sein soll. Ich habe so ein paar Lampen in meiner Wohnung mit Bewegungsmelder, dass ich nicht das große helle Deckenlicht oder das große helle Badezimmerlicht einschalten muss, sondern dass, wenn ich mich bewege in der Wohnung, dass quasi sanftes Licht von unten kommt, ich alles sehe, aber dass es einfach noch dunkler ist. Dadurch weiß der Körper jetzt einfach Zeit zum Schlafen, wird nicht untergemacht von dem hellen Licht. Und auch dann natürlich nicht zu spät Sport zu machen. Das sind so, glaube ich, 3 wichtige Schlüsselelemente, eben nicht zu spät zu essen, nicht zu spät Sport machen, auf das Licht zu achten. Und dann so Kleinigkeiten wie eben auch Dankbarkeitstagebuch. Ich habe auch Ohrenstöpsel, je nachdem, in Wien habe ich halt immer Ohrenstöpsel, dann in Tal am Land brauche ich es nicht, da ist es dann angenehmer. Aber auch immer wieder frische Luft zu lüften vorm Schlafengehen ist wichtig, oder das Fenster gekippt halten, dass man eine frische Luft einfach hat, sage ich einmal, auch aufs Bett zu achten, Bettdecke, Polster, da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Ich klebe mir halt noch den Mund so, dass ich nicht schnarche und mehr durch die Nase atme, das tut mir auch gut. und dass ich einfach entspanne und auch ganz wichtig, kein Handy, keine Bildschirme, wenn es geht, ein, noch besser 2 oder 3 Stunden vorm Schlafen, das wegzugeben, weil das macht ja auch munter, lenkt auch ab, da vielleicht einfach entspannen, ein gutes Buch lesen oder irgendwelche Routinetätigkeiten machen, die einen runterbringen und auch ganz kurz sind immer zum Beispiel Atemübungen oder meditieren, dass man wirklich in einen entspannten Zustand kommt.
Also aus den 7 Hacks sind, glaube ich, ungefähr 77 geworden. Ja. Vielen Dank für das schon mal. Aber jetzt kommen wir noch zu unserem Mythencheck. Ich habe euch aber so Gerüchte, die auf Social Media und Co. herumkursieren, mitgebracht.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Der erste, wenn man seine Werte ständig trackt, wird man zwangsläufig zum Hypochonder.
Nicht jeder Mensch, wieso? Es gilt ja nicht jede Info für jeden Menschen, das ist vollkommen falsch. Ich habe vorher eigentlich das aufgegriffen, das Thema, habe gesagt, ich habe das Band weggelegt, weil ich will mich davon nicht beeinflussen lassen, also spreche ich eigentlich dafür, aber diese Pauschalisierung ist falsch.
Und mir tut es gut, weil ich werde auch durch den Ring zum Beispiel auch immer erinnert, auf meinen Schlaf zu schauen und ich challenge mich dadurch, meinen Schlaf zu verbessern. Also es kommt auch immer sehr auf die Person drauf an.
Man braucht mindestens 8 Stunden Schlaf. Du hast gerade gesagt, 6 sind es bei dir richtig.
Das ist auch wieder genetisch bedingt natürlich und lebensphasenabhängig. Das ist der Jugendliche, liebe Eltern zuhören, der Jugendliche braucht mehr Schlaf, schläft länger, geht später schlafen. Das ist Biologie. Und das Baby schläft fragmentiert, der Senior schläft auch fragmentiert. Achten wir ein bisschen, wie alt sind wir? Was brauchen wir jetzt wirklich, wenn ich mal Urlaub habe und ich schlafe? Und wach um 6 Uhr in der Früh auf und mir geht's gut und ich bin zufrieden damit. Na, warum soll ich jetzt dann noch 2 dranhängen und mich quälen?
Ja, und da ist doch wichtig die Schlafqualität, weil nur 8 Stunden Schlaf hilft jetzt nicht viel und man braucht viel Tiefschlaf, viel REM-Schlaf. Das sind die Schlafphasen, wo wirklich Regeneration passiert, körperlich und psychisch. Und es geht mehr um die Schlafqualität denn um die Schlafdauer.
Supplements sind der wichtigste Teil von Biohacking. Stimmt's oder stimmt's nicht?
Nein, es ist ein Teil davon und Supplements, sage ich mal immer, ich sage immer so die Pyramide, die Basis der Pyramide sind eben die Basics, die jeder machen kann, wie soziale Beziehungen, Bewegung im Alltag einbauen, Schlaf, gesunde Ernährung und Supplements sind ja dann quasi on top. Es wird immer sehr, sehr gehypt und ist immer so in aller Munde, aber es ist einfach ein Bereich.
Das heißt auf Deutsch Nahrungsergänzung und die Ergänzung, das ist ganz wichtig und abhängig von Laborbild und Ernährungsgewohnheit. Bin ich vegan, brauche ich 2, 3 Supplements, habe ich im Labor Defizite, brauche ich 2, 3 Supplements. Also das muss man schon funktionsorientiert und individuell sehen.
Was man auch immer wieder hört, Zucker versorgt unser Gehirn mit Energie. Also wir brauchen Zucker.
Ja, grundsätzlich stimmt das. Biochemisch ist das korrekt. Ja,
aber der Zucker ist nicht nur im Industriezucker drin, oder? Ja.
Natürlich. Also das heißt, wenn wir jetzt Kohlenhydrate, Zucker gleichstellen quasi als Quelle und sagen wir jetzt mal Kohlenhydrate, weil das ja auch verpönt ist, Kohlenhydrate zu essen teilweise. Unser Gehirn mag Kohlenhydrate, Zucker, Glucose, wie auch immer du das jetzt nennen möchtest, sehr, sehr gerne. Also why not? Kommt mein Gehirn ohne auch aus und kann mit einer anderen Quelle Energie produzieren? Ja, das wären dann aus Fett gewonnene Ketonkörper. Die Mitochondrien in unserem Gehirn, die Energiezellen oder Zellorganellen, die haben das genauso gerne, teilweise sogar ein bisschen lieber, vielleicht sogar heißt es immer wieder. Also Zucker ist per se nicht böse, die Menge macht das Gift.
Dann habt ihr einen super spannenden Blog mit unendlich vielen Themen. Ein Beitrag davon geht es um NAD+. Deshalb frage ich euch jetzt, stimmt das Gerücht, NAD+ ist der Jungbrunnen?
Nein, stimmt nicht. Es stimmt dahingehend, dass es ein ganz ein wichtiges, zentrales Element unserer Gesundheit ist und unserer Leistungsfähigkeit wieder, wenn es um unsere Mitochondrien geht. Es ist quasi der Katalysator, der alles möglich macht. Das heißt, ich brauche Treibstoff, Magnesium, Zink und so weiter. Das heißt, dass meine Energiezellen überhaupt einmal Treibstoff bekommen. Und dann braucht es einen Katalysator, ist ähnlich wie beim Auto. Und dann läuft die ganze Kiste auch rund und leistungsvoll und bleibt gesund. Also das heißt, es ist nicht der zentrale Jungbrunnen. Es ist einfach nur ein Teil, der das Ganze ermöglicht. Aber die Klassiker wie Bewegung, Erholung und Schlaf und so weiter, die kannst du nicht schlagen mit Supplements.
Ja, das möchte ich auch aufgreifen. Das macht dann immer wieder ein paar Leute falsch. Die suchen nach dem nächsten Super-Supplement, vernachlässigen aber dann Ernährung, Schlaf und Bewegung und wollen dann aber mit NAD+ oder 2, 3 sehr populären Supplementen das alles ausgleichen. Das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen, wie gesagt, das Bild der Pyramide, die wichtigsten Themen sollten passen, der gesunde Lebensstil und dann on top Supplemente oder auch dann Rotlicht, Kälte, Hitze. Das ist dann alles auf der Pyramide einer der nächsten Stufen.
Sahnekupf.
Damit sind wir jetzt wirklich am Schluss angelangt, sodass wir uns endlich dann wieder bewegen dürfen, was wir sollten. Aber können Sie uns zum Schluss noch ein Rezept mitgeben? Und zwar, wenn heute jemand nach Hause kommt oder jetzt gerade die Folge hört und sie denkt, okay, jetzt fange ich an mit Biohacking. Was kann denn da so der allererste Schritt sein, den man ganz leicht machen kann?
Das Rezept.
Für mich sind das zwei wichtige Themen, eben das Thema auf die Gewohnheiten zu achten, auf die täglichen Gewohnheiten und vor allem sich auch ein positives Umfeld zu suchen, weil es geht viel, viel leichter mit Gleichgesinnten und genau dafür haben wir eben unsere Community geschaffen, wo man gratis dabei sein kann und wo man eben über 1200 Menschen trifft, ganz viele Experten eben von Psychologen bis Ernährungsberater bis Ärzte und wirklich sich einem Umfeld anzuschließen, dem Gesundheit sehr wichtig ist, wo man da gepusht wird, motiviert wird und eben die gesunden Gewohnheiten und das positive Umfeld, das sind so für mich die zwei absoluten Kernelemente.
Das heißt, man geht auf eure Website und dann kann man sich einfach anmelden?
Oder ja, richtig. Also einfach biohackingcommunity.at oder biohackingnetzwerk.at eingeben. Wir haben unsere Community auf der Plattform School. Das ist so eine Community-Plattform, ein positives Social Media. Dort werdet ihr nicht mit Werbung überschüttet, habt keine KI-Spam. Also es ist wirklich sehr, sehr überschaubar mit diesen negativen Dingen. Da wird wirklich fokussiert auf Mehrwert, wie entscheiden, wer reinkommt und einfach Biohacking-Netzwerk auf Google eingeben. Das solltet ihr auch schon finden. Müsst ihr auf School nur ein Profil erstellen mit vollem Namen, Profilbild und dann seid schon dabei. Es geht ganz leicht. Wie gesagt, es kostet nichts. Und ihr habt da wirklich nur Mehrwert und könnt es euch mit Gleichgesinnten austauschen.
Und wenn man sagt zum Beispiel, deine 4, 5 besten Freunde schauen Fußball und trinken Bier, ist die Chance groß, dass du Fußball schaust und Bier trinkst, oder? Das heißt, wenn wir, ich sage jetzt nicht, dass man die Freunde wechseln soll, aber wenn mein Ziel es ist, gesund zu werden und gesund zu bleiben, dann muss ich mir eine Community quasi anschaffen, die das auch unterstützt, dieses Ziel. Das ist meine Lebensgefährtin zum Beispiel, die liebt Fitnesstraining oder CrossFit zum Beispiel. Und wandern und dergleichen und wir gemeinsam ernähren wir uns gesund. Das heißt, natürlich ist allein schon diese kleine Community von 2 Personen viel näher dem Ziel, gesund zu bleiben, als wenn in der Partnerschaft nur einer möchte. Meistens die Frau und der Mann sagt, interessiert mich gar nicht so. Und dann größer ist die Familie, größer ist der Freundeskreis und noch größer ist zum Beispiel unsere Community, die dann alle Menschen zusammenbringt zu dem Thema.
Soll jetzt nicht heißen, dass man gleich den Partner, die Partnerin verlässt. Man kann die gleich mit ins Boot holen, oder?
Das stimmt, ja.
Vielen, vielen Dank euch beiden. Dankeschön.
Ja, danke, dass wir das machen haben dürfen. Also freut uns sehr, das zu teilen.
Danke dir.
Dankeschön. Danke.